Christus unsere Hoffnung lebt. Amen. Was für ein wunderbares Bekenntnis. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich freue mich, neue Gesichter kennenzulernen. Wie schon erwähnt, ich heiße Gerd Scharf, bin Heilsarmee-Offizier im Ruhestand oder wer besser damit umgegangen, Pastor im Ruhestand. Meine Frau und ich sind seit August 2021 hier in Lübeck und meine Frau leitet das Männerheim der Heilsarmee in der Engelsgrube. Und wir haben noch eine junge Kollegin, die mit meiner Frau zusammen auch die Gemeindearbeit leitet. Aber die ist ganz, ganz klein. Kennt ihr das von Gemeindetagen und von Diskussionen in Hausgruppen oder wo auch immer, dass man sich darüber unterhält und sich fragt, was ist eigentlich Sinn und Ziel der Gemeinde? Was ist unsere Vorstellung von Gemeinde? Habt ihr euch darüber schon mal die Köpfe heiß geredet? Leiterschaft mehr als das ganze Gemeindevolk. Aber es ist tatsächlich so. Ich bin durch die Heilsarmee zum Glauben gekommen, 1976. Und dann haben meine Frau und ich Ende 79 die Heilsarmee verlassen und waren dann 30 Jahre lang in einer evangelischen Freikirche. Und ich weiß nicht, wie oft wir in diesen 30 Jahren darüber diskutiert haben. Das letzte Drittel dieser drei Jahrzehnte war ich auch Gemeindeältester und Leiter. Wie oft wir uns darüber unterhalten haben, was unsere Vision ist und wo wir als Gemeinde langgehen wollen. Das war manchmal ermüdend, das war manchmal auch herzzerreißend und man kam nicht immer einstimmig zusammen und fand einen Beschluss. Als wir uns dann entschieden, weil Gott uns so führte, wieder in die Heilsarmee zurückzugehen, war ich froh, dass diese Diskussionen nicht mehr sein müssen. Denn die Heilsarmee hat eine Vision, hat einen Weg und hat einen Auftrag, den sie seit mittlerweile 153 Jahren erfüllt. Und damit kann ich sehr gut leben. Ab und zu wird unsere Vision, die wir als Heilsarmee haben, unsere Bestimmung im Reich Gottes, mal mit neuen Schlagwörtern ausgedrückt. Aber sie ändert sich nicht. Und vor 23 Jahren gab es einen riesigen internationalen Heilsarmee-Kongress in Atlanta, auf dem natürlich auch unser internationaler Leiter predigte. Und er beklagte es, dass die Heilsarmee versucht, zu sein wie andere Gemeinden. Dass die Heilsarmee versucht, sich anzupassen und dabei die Gefahr besteht, das aus den Augen zu verlieren, was für sie eigentlich wesentlich ist. Und er fand drei Sätze, drei Schlagworte, mit denen er ausdrückte, wie er die Heilsarmee sieht und wie wir sie sehen sollten. Diese drei Schlagworte klingen nur auf Englisch gut, weil er war Engländer. Aber er sagte, die Heilsarmee ist dazu bestimmt, to save souls, to grow saints and serve a suffering humanity. Verstanden? Seelen retten ist die Bestimmung der Heilsarmee, Heilige großzuziehen und einer leidenden Menschheit zu dienen. Und damit war alles gesagt. Wie ihr sehen und hören könnt, diese Schlagworte wirken auch nach 23 Jahren noch nach. Nun, wo kommen die her? Wir haben es vorhin gehört, aus der Apostelgeschichte. Und diese drei Schlagworte, ich will sie jetzt nicht euch überstülpen, auf keinen Fall. Auch wenn ich persönliche Beispiele bringe, will ich euch ermutigen, aber nicht das praktizieren, was man Gabenprojektion nennt. Euch was aufdrücken, auf keinen Fall. Aber es soll euch auf jeden Fall ermutigen. Denn das, was damals unser internationaler Leiter ausdrückte, ist eigentlich grundlegend für die ganze Christenheit. Grundlegend dafür, dass wir überhaupt da sein dürfen als Gemeinde, als Leib Jesu. Seelen retten. Das war die Lieblingsaufgabe der Apostel damals in Jerusalem, kurz nach Pfingsten. Petrus predigte seine erste Predigt und wie wir es vorhin gehört haben, den Menschen drang es durchs Herz, wie es in meiner geliebten Elberfelder Bibel steht. Es drang ihnen durchs Herz und sie fragten, was sollen wir denn tun? Das möchten wir heute erleben. Hä? Dass Menschen auf uns zukommen und sagen, was sollen wir denn tun? Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Das war kein Thema damals zu diskutieren. Sünden? Taufen lassen? Buße tun? Wie viele Sätze verwenden wir darauf, heute Menschen zu erklären, was nötig ist, um ein Nachfolger Jesu zu werden? Aber damals traf es sie mitten ins Herz. Und so war es nicht bei jedem Einzelnen von uns auch so. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, als ich mich überführt sah, Buße zu tun und mich bekehrte und durch den Heiligen Geist von Neuem geboren wurde. Wer kann sich noch erinnern? Sehr gut, sehr gut. Die Mehrheit, die Minderheit ist wohl gläubig auf die Welt gekommen hier. Nun, Seelen retten. Wenn wir Seelen nicht retten, haben wir als Christen keine Daseinsberechtigung. Wo kommt das her, dass Petrus so vehement das Evangelium verkündet, dass die alle in Jerusalem versammelten Juden aus der Diaspora, wo immer sie herkamen, um das Wochenfest zu feiern, verstanden, was er meinte? Jesus hat es aufgetragen. Wir kennen alle den Missionsbefehl Jesu. Ja, ein Imperativ. Macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie, lehrt sie. All das zu halten, was ich gelehrt habe, fangt in Jerusalem an und hört bei unseren Antipoden auf. Ich muss mal nachschlagen im Duden, was der Antipode ist. Ja, und wir sind nicht nur davon abhängig, dass es die Gemeindenältesten tun, dass es ein Pastor tut, dass es ein Evangelist tut. Alle Menschen sollen Zeuge sein. Schauen wir mal nach, was Paulus im Römerbrief geschrieben hat. Römer 15, Verse 14 bis 17. Er spricht von sich selbst. Ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig auch einander zu ermahnen. Ich habe aber zum Teil etwas kühn geschrieben, um euch zu erinnern, wegen der von mir, von Gott verliehenen Gnade, ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen, der priesterlich am Evangelium dient, damit das Opfer der Nationen angenehm wird, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ich habe also in Christus Jesus etwas zu rühmen in den Dingen vor Gott. So, was sagt er? Ich bin ein Diener Jesu Christi, um die gute Nachricht zu verkünden. Ich diene priesterlich, das heißt, ich gebe mich hin, voll und ganz. Ich bete und ich wirke dafür, dass Menschen gläubig werden und das Wesen Christi annehmen. So was für Paulus gilt, gilt auch für uns. Dann ist es nicht so, dass wir lesen und wissen, Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Durch den einen, der Gott ist und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für uns gegeben hat. Das schreibt Paulus im Timotheus. So, ich weiß noch sehr gut die verschiedenen Momente, an denen ich erleben durfte, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Es gibt nichts Befriedigendes, als das zu erleben. Man investiert sich und man setzt sich ein dafür, erklärt und betet, versucht zu überzeugen, rein aus menschlicher Natur. Aber letzten Endes erlebt man, dass der Heilige Geist durchdringt und einen Menschen dazu bringt, zu fragen, ja, was mache ich denn jetzt? Ich habe es erlebt und ich sage euch, es gibt nichts Befriedigendes als das im Dienst für den Herrn. Hat das auch schon mal jemand erlebt? Jemand zum Glauben geführt worden? Ich möchte Mut machen, das erleben zu wollen. Und das ist das, dieses Fruchtbringen, von dem Jesus Christus spricht, zu wissen, dass das, was ich gerade tue, Gott aufs Äußerste ehrt und alle eine Freude daran haben, dass ein Mensch ins Reich Gottes gekommen ist, ein Mensch Nachfolger Jesu wurde. Jesus hat davon gesagt, es macht mich satt, es befriedigt mich, nur allein, dass ich den Willen meines Vaters tue. Und einen Menschen zu retten, das ist wohl der Kern dessen, was es bedeutet, den Willen des Vaters zu tun. Sich vor Augen zu halten, alle Menschen sollen gerettet werden und sollen die Wahrheit erkennen. Nun müssen wir heutzutage damit umgehen, uns an neue gesellschaftliche Formen zu gewöhnen, an neue Werkzeuge, um zu evangelisieren. Wir können es nicht mehr so tun, wie wir es vor 50 Jahren gemacht haben oder vor 60 Jahren. Ich war immer begeistert dabei, wenn wir in unserer Stadt in Braunschweig damals eine Zeltevangelisation abgehalten haben. Wer kennt das noch? Zeltevangelisation. 80% Christen, 10% Nichtchristen, 10% leere Stühle. Aber es sind Menschen zum Glauben gekommen. Und das war ein tolles Werkzeug. So einen Prediger zu hören, der einen ermutigt, evangelistisch tätig zu sein, so wie es bei uns damals war, uns auf die Straße jagte, um auf der Straße Gottesdienste abzuhalten. Und für mich als Musiker dann auch dabei zu sein, zu sehen, ein ganzes Zelt lobt Gott. Das geht runter wie Öl, wenn man aus einer kleinen Gemeinde kommt. Damals in der Heilsarmee, Ende der 70er Jahre, als ich noch so ein junger Pimp von 19 Jahren war, hatten wir einen Jugendsekretär, der regelmäßig zu uns in die Gemeinden kam und der trieb uns auf die Straße. Deshalb habe ich eine so laut verständliche Stimme. Der hat uns beigebracht, auf der Straße zu singen und auf der Straße Zeugnis abzulegen von unserem Glauben an Jesus Christus. Eine wunderbare Geschichte. In unserer Arbeit, heilsame Arbeit in Dresden, die meine Frau und ich 10 Jahre lang tun durften, bevor wir nach Lübeck kamen, war unsere erste Zielgruppe, die wir hatten, unsere Mitarbeiter im Dienst. Wir hatten da rund 1 Dutzend Angestellte in der Arbeit. Und wir betrieben im Auftrag der Stadt ein Männerheim. Und wir haben die Belegschaft vom Vorgänger, vom Vorbetreiber übernommen. Es dauerte keine 3 Monate, Gott sei Dank. Und wir waren perplex und überrascht, dass sich einer der Mitarbeiter bekehrte. Und heute genauso Mitglied der Heilsarmee ist wie ich. Das geht runter wie Öl. Nun, wie findet man heute die Menschen, die die Wahrheit erkennen sollen? Ich bin davon überzeugt, dass es unsere Nachbarn sind. Ich bin davon überzeugt, dass es unsere Arbeitskollegen sind. Ich bin davon überzeugt, dass es die Menschen sind, die uns tagtäglich irgendwo irgendwie über den Weg laufen. Und wir brauchen nur, ich sage nur, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist eine schwere Übung. Wir brauchen nur die Antennen für den Empfang des Heiligen Geistes offen zu haben, um zu erkennen, wer derjenige ist, mit dem wir gerade zu tun haben sollen. Als ich meine Arbeit in der Krankenpflege in Braunschweig begann, war ich Nachfolger eines Kollegen, eines Bruders im Glauben, dem gekündigt wurde, weil er es mit der Evangelisation im Krankenhaus übertrieben hat. Schade eigentlich. Er betete mit Menschen, die er zum OP brachte, auf die Art und Weise, dass den Menschen Angst und Bange wurden und sie meinten, sie stünden kurz vor der Himmelspforte. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich gefühlt habe, als ich diese Geschichte gehörte? Ich als Christ in einer Gruppe von Mitarbeitern, die das Christentum bis hierhin satt hatten. Es hat ganz, ganz lange gedauert, bis ich mich geoutet habe. Was passieren soll aber ist, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dass wir Gunst bei den Menschen haben. Nun, wie erreicht man Gunst bei den Menschen? Man liebt sie. Man dient ihnen. Man ist natürlich und authentisch. Und nicht irgendwie freakig geistlich abgehoben. Paulus wusste ganz genau, wie er Menschen erreicht. Er sagt, den Juden bin ich ein Jude, den Griechen bin ich ein Grieche. Dem Zeltmacher bin ich ein Zeltmacher. Ich glaube, Paulus war ein guter Zeltmacher und kam gut mit seinen Kollegen da aus. Mit wem Paulus nicht gut auskam, waren Pharisäer, seine alte Berufsgruppe. Was ich damit sagen möchte ist, wir müssen, wenn wir Menschen erreichen wollen, auf die Wellenlänge des Menschen kommen, der uns gegenübersteht. Und wir müssen zu Mitteln greifen, die up-to-date sind. Man schreibt heute viel, nicht wahr? Man hat ein Telefon, mit dem man schreibt. Ich finde das schade. Vielleicht liegt es an meinem Alter. Vielleicht ist aber auch ein bisschen Wahrheit drin. Wir haben es verlernt, miteinander zu reden. Wir haben es verlernt, authentisch zu sein. Wenn man heute Menschen erziehen muss in der Weise, dass man sie fragt, du hast da so einen Mist geschrieben, würdest du das jemandem auch ins Angesicht sagen? Nein, natürlich nicht. Man denkt es und ist trotzdem freundlich. Nein, wir müssen eine Wellenlänge zu den Menschen bekommen. Und wir müssen authentisch sein. Wir müssen die Mittel nutzen, die wir haben, zum Guten und zum Besten. Ich habe mich jahrelang in Braunschweig mit einem Herrn ausgetauscht. Ich lernte ihn kennen, als er 70 war. Als er 85 war, wurde ich sein bester Freund, weil ich ihm helfen sollte bei einem Computerproblem. Er war nicht mehr gut zu Fuß und zu Hause und lernte es, schon mit rund 80 Jahren, E-Mails zu schreiben, um in Kontakt mit Menschen zu sein. Ich half ihm beim Computerproblem und wir wurden beste Freunde. Er wurde 108 Jahre alt. So, ich kannte diesen Mann nur als alten Mann. Aber er benutzte E-Mails und manchmal auch ein Telefongespräch, je nachdem, was sein körperliches Vermögen hergab, um mit Menschen über den Glauben zu reden. Und es gibt viele, viele andere Möglichkeiten, mit Menschen in Kontakt zu treten, auch wenn wir sie nicht erreichen. Es ist unglaublich, aber wahr. Man kann WhatsApp benutzen, um ganz weit entfernt andere Menschen im Glauben zu unterrichten. Man ist im Geiste miteinander verbunden und teilt das Herz miteinander und auch das Wort Gottes. Was ich sagen möchte, lasst uns diese modernen Medien benutzen, um Gott damit zu ehren. Seelen retten. Das zweite, Heilige großziehen. Was hat Jesus gesagt? Lehrt sie, alles zu behalten, was ich euch vermittelt habe. Die ersten Christen haben das getan. Sie verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Sie hatten Gemeinschaft miteinander. Aber Heilige großziehen? Ist uns das bewusst, dass jeder einzelne von uns ein Heiliger ist? Welches Bild, welches Verständnis haben wir von heilig sein? Niemand von uns, wie wir sehen können, hat einen strahlenden Kranz um sein Haupt. Niemand von uns strahlt irgendetwas besonders Sakrales aus. Heilige? 1. Korinther 6, Vers 11. Paulus schreibt hier an die Korinther, manche von euch sind Trinker gewesen, Diebe und so weiter und so fort. Von denen kommt keiner ins Reich Gottes. Aber ihr, schreibt Paulus den Korinthern, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt durch den Namen des Herrn Jesus Christus, bewirkt durch den Geist Gottes. Erlöst, Sünden vergeben, geheiligt. Da haben wir es. Wir sind geheiligt, wir sind dadurch Heilige. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, in Hebräer 10, Vers 9, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesus Christus. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Ja, wir sind Heilige. Das ist das Verständnis des Priestertums aller Gläubigen, Heilige zu sein. Wodurch ist das geschehen? Als wir von Neuem geboren wurden, wurden nicht nur unsere Sünden vergeben, wir sind geistlich verändert worden. Und wie es in Epheser 3, Vers 16 bis 19 steht, Jesus Christus ist durch den Glauben in unsere Herzen eingezogen. Jesus Christus lebt in unseren Herzen. Christus ist in uns. Das ist das, was uns die Hoffnung auf die Herrlichkeit gibt. Kann Gott in irgendetwas Unreinem leben? Nein. Gott verträgt Unreinheit nicht, verträgt Sünde nicht. Er braucht pure Reinheit. Und das ist geschehen, als wir von neuem geboren wurden. Der Heilige Geist hat unser hartes Herz ausgetauscht in ein weiches Herz. Und Christus lebt in uns. Und alle Mittelmäßigkeit verschwindet. Alles Christseinspielen verschwindet. Alles Vortäuschen und Heucheln verschwindet. Es wird echt. Und das bedeutet es, heilig zu sein. Es ist ein profanes griechisches Wort, was im Original da steht. Abgesondert sein für eine bestimmte Aufgabe. Damals meinte man damit Beamte im politischen Leben. Damals meinte man damit Sportler, die sich auf einen Wettkampf vorbereiten. Damals meinte man damit Soldaten, die in eine Armee eingezogen wurden. Das bedeutet heilig. Für uns als Nachfolger Jesu beiseite gestellt, für die eine Aufgabe, Nachfolger Jesu zu sein, mit Haut und Haar, mit aller Radikalität. Egal, wo wir stehen und gehen, egal, welchen Beruf wir haben, welchen sozialen Stand, welcher Ethnik wir entstammen, ganz egal. Von Gott selbst beiseite gestellt, um ihm nachzufolgen. Das bedeutet heilig sein. Hat nichts mit Gefühlen zu tun. Hat nichts mit Stolz und Erhabenheit zu tun. Aber hat etwas damit zu tun, mit Haut und Haar uns Jesus Christus zu verschreiben. Und wir, die wir schon eine Weile unterwegs sind, wie immer man den Begriff dann definiert, zeitlich, anderen ein Vorbild zu sein und sie mitzunehmen auf diesem Weg. Deshalb versammeln wir uns, deshalb sind wir zusammen, deshalb gibt es die christliche Gemeinschaft. Nicht nur, dass wir gut essen können und das Mahl des Herrn feiern, sondern um uns gegenseitig aufzuerbauen und zu stärken, füreinander da zu sein, uns daran zu erinnern, was es bedeutet, rein zu leben, heilig zu leben. Gott selbst hat uns geheiligt. Unsere Aufgabe ist es, diesen Stand zu bewahren. Ihr wisst das, wenn wir beim Zahnarzt sitzen, lesen wir, ob wir wollen oder nicht, Regenbogenpresse. Ne? So, und von daher wissen wir, wie sich das verhält mit Königskindern, mit Thronfolgern. Die haben einen bestimmten Stand, sie sind Thronfolger. Ja, ihr wisst, an wen ich jetzt denke, ne? William und Harry und so weiter und so fort. Sie haben einen bestimmten Stand und aus dem kann sie keiner verdrängen. Sie gehören zu einer königlichen Familie, es sei denn, sie sorgen selber dafür, dass sie ins Abseits geraten. Aber im Regelfall haben sie den Stand, königlich zu sein. Aber auch die benehmen sich manchmal daneben. Die sind in keinem guten Zustand. Und die müssen dann irgendwann irgendwie von der Familie erinnert werden, dass sie sich wieder so benehmen sollen, ihrem Stand entsprechend. So ist das. Unser Stand ist, wir sind geheiligt, wir sind Heilige. Unser Zustand, unser geistlicher, manchmal auch körperlicher, emotionaler Zustand, entspricht dem manchmal nicht. Deshalb brauchen wir einander, um uns wieder daran zu erinnern, wessen Standes wir sind. Und dafür brauchen wir einander. Und dafür ist die Gemeinde da. Stellt euch mal vor. Der Christus, der in dir lebt, hat viel Geduld mit dir. Christus ist gütig. Christus bläht sich nicht auf in dir. Christus benimmt sich nie unanständig dir gegenüber. Er verbittert nicht. Er ist nicht eigensüchtig. Er rechnet einem nie das Böse zu. Er freut sich nicht, wenn dir Ungerechtigkeit widerfährt. Er freut sich mit dir, wenn du die Wahrheit erkennst. Christus, der in dir lebt, erträgt alles, glaubt alles, hofft alles und erduldet alles. Er wird niemals vergehen. So ist Christus zu dir, der in dir lebt. Man kann es auch so ausdrücken, der Charakter, das Wesen Gottes ist in dir. Das Einzige, was du tun musst, ist morgens aufzustehen und zu sagen, ja Gott, ich will heute dein Nachfolger sein. Und dann brauchst du nicht mehr um Geduld zu beten. Und dass du sie sofort bekommst. Du hast diese Geduld. Du musst dich entscheiden, diese Geduld zu nutzen. Ich habe in den letzten 10, 15 Jahren gelernt, dass es vielmehr darum geht, dass wir erkennen, was es bedeutet, Nachfolger Jesu zu sein und besonders, was es bedeutet, dass Christus in mir lebt und dann entsprechend zu handeln, anstatt dauernd auf den Knien zu legen und zu bitten, Gott, sei mir gütig als Schüler. Ich habe zwar nicht viel gelernt, aber lass mich doch bitte mindestens eine 3 haben in der Klausur. Nicht auf den Knien zu legen und zu bitten, gib mir mehr Liebe für meine Frau. Gott steht neben dir, tippt dir auf die Schulter und sagt, steh auf und liebe. Heilig sein bedeutet, sich zu entscheiden, Nachfolger Jesu zu sein. Und den Charakter Gottes, der in uns gelegt ist, in uns zur Auswirkung kommen zu lassen gegenüber anderen Menschen. Ein Satz, den meine Frau und ich oft hören, ist, warum hilfst du mir? Warum bist du so gut zu mir? Ich habe das doch gar nicht verdient. Kann man eine bessere Einladung zum Evangelisieren bekommen als genau diese Sätze, als genau diese Fragen? Und die Antworten, die wir geben, die bestimmen die Atmosphären in unserem Haus zum Beispiel, also im Männerheim hier. Jeder ist geliebt. Keiner hat es verdient, aber jeder ist geliebt. Und dann entstehen Gespräche, ich habe sie jetzt nicht mehr so oft, aber meine Frau immer noch sehr oft, dann entstehen die Gespräche über den Glauben, wie von selber. Da sind wir beim letzten Punkt. Einer leidenden Menschheit dienen. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass sie so gut miteinander zusammen waren, dass sie alles geteilt haben und den Bedürftigen abgegeben haben von ihrem Wohlstand. Und dann lesen wir, was wir in der Schriftlesung als letztes gehört haben, dass Petrus und Johannes sagen, Geld haben wir keins, Almosen können wir dir nicht geben, aber was wir haben, das geben wir dir. im Namen Jesu Christi steh auf und beweg dich. Und das Wunder ist geschehen. Der Lahme steht auf, er bewegt sich, er hüpft, er springt. Die Menschen wundern sich und er und die Menschen preisen Gott. In der Art und Weise, wie wir Menschen dienen, müssen wir auf jeden Fall mit Gottes Zeichen und Wundern rechnen. Glaubt ihr, dass Gott heute noch Wunder tun kann? Ganz gewiss, Gott kann heute noch Wunder tun. Ich erzähle jetzt ein bisschen aus unserem Leben und wie ich eingangs schon sagte, es soll kein "so müsst ihr es auch tun" sein. Es soll nur Ermutigung sein, was Gott den Schafs gegeben hat an Gelegenheiten, waren unsere Gelegenheiten. Gott will euch eure eigenen Gelegenheiten geben. Auch als wir nicht in der Heilsarmee waren, diese 30 Jahre in dieser evangelischen Freikirche, haben wir immer mit Menschen am Rand der Gesellschaft zu tun gehabt. Das hat Gott in uns hineingelegt. Und wir hatten zum Beispiel junge, erwachsene Frauen aufgenommen, die schwanger wurden und die nicht mehr in ihre Familie zurück konnten, christliche Familie in der Gemeinde. Eine bereitete sich aufs Missionsfeld vor und musste dann sich offenbaren, dass sie schwanger war. Wir haben sie zu uns nach Hause aufgenommen. Wir haben gesagt, komm zu uns. Meine Frau hat sie begleitet, war bei der Geburt des Kindes dabei. Sie waren noch ein paar Monate bei uns zu Hause. Und wir haben ihnen geholfen, dann selbstständig ihr eigenes Leben als alleinerziehende Mutter zu führen. Uns war ganz egal, wie weh das oder wie das der Herkunftsfamilie, die auch in der Gemeinde war, tat. Oder wie unverständlich das war. Wir haben diesen jungen Frauen geholfen. Zweimal ist das passiert. Meine Frau hat sich mit Mitte der 80er Jahre mit einer AIDS-kranken Frau angefreundet, die in einer benachbarten christlichen Drogentherapieeinrichtung lebte. Damals waren die Prognosen sehr schlecht. Und sie wollte partout nicht im Krankenhaus dahin siechen, bis es dann zu Ende geht. Neben unseren damals drei Kindern haben wir dann entschieden, diese Frau, solange es geht, bei uns zu Hause zu haben. Und sie war 3 Monate bei uns, bevor sie dann 6 Wochen noch im Krankenhaus sein musste und dann zum Herrn heimgerufen wurde. Ich war Notfallseelsorger. Ich bin ausgebildeter Notfallseelsorger und habe in Dresden 5 Jahre lang als Notfallseelsorger gearbeitet, weil ich wollte was außerhalb der Heilsarmee tun, andere Menschen sehen. Und Kaninchenzüchterverein war nicht das Ding, was ich wollte. Ich war in der Notfallseelsorge und ich habe alle Schichten der Bevölkerung gesehen, die Leid erfahren haben. Denn Notfallseelsorger werden nur dann gerufen, wenn es auch Tod gibt. Angehörigen beizustehen in der akuten Trauerphase. Ich habe hinter alle Türen der Gesellschaft und Schichten Dresdens gucken dürfen. Und immer wieder war es ein Umarmen, ein tröstendes Wort und da und dort auch ein Gebet, was gewünscht war. Wenn man nichts und überhaupt nichts mehr tun kann mit einem Nachbarn, zu dem man Vertrauen aufgebaut hat, einem Arbeitskollegen, wem auch immer, ein Gebet anzubieten, ist das Mindeste, was man tun kann. Und das bewirkt etwas. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernst gemeint ist. Aber was wir tun müssen ist, jeder Einzelne von uns, nicht die Gemeinde, jeder einzelne von uns, dass man seine Komfortzone verlässt und sagt, ich setze mich ein, ich gehe hin. Ich habe den lange nicht gesehen, ich gehe mal hin und klingle. Ich frage jetzt doch mal den Arbeitskollegen in einer ruhigen Pausenminute, warum er denn so missmutig und schlecht gelaunt ist. Vielleicht ist etwas dahinter und er braucht Hilfe. Es gehört dazu, dass wir als Christen der leidenden Menschheit dienen. Und alles geht davon aus, dass wir eine Beziehung zu Jesus Christus haben. Wir in der Heilsarmee haben den Satz, all unser Handeln in dieser Welt muss verbunden sein mit der vertikalen Beziehung zu Gott. Deshalb sagt die amerikanische Heilsarmee, the heart to God and the hand to man. Die Deutschen sind nicht so erfindungsreich mit Slogans, aber es ist wahr. Wir haben der Welt etwas zu geben und wir sollten damit nicht hinter dem Berg halten. Seelen retten, der leidenden Menschheit dienen, als Nachfolger Jesu, die sich selbst gegenseitig ermutigen, eben Heilige zu sein und darin stark zu werden. Ich möchte schließen mit Worten aus Johannes 17, aus dem Gebet Jesu für seine Jünger. Johannes 17, Abvers 15. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich auch nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Amen.